der Qualitätspodcast. Alles rund um Qualität und Qualitätsmanagement. Heute mit ihrer Moderatorin Nathalie Rittgasser. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörende. Schön, dass Sie dabei sind bei einer neuen Folge des DGQ Qualitätspodcasts. Heute dreht sich alles darum, wie wir Qualität nicht nur herstellen, sondern insbesondere auch sicherstellen. Dabei wird künstliche Intelligenz eine große Rolle spielen. Und so freue ich mich, heute einen Spezialisten auf diesem Gebiet zu Gast zu haben. Er führt nicht nur DGQ-Trainings zu KI durch, wie zum Beispiel das Training Effiziente Qualitätssicherung mit KI. Er ist auch Geschäftsführer der Profit Analytics GmbH und beschäftigt sich dort mit KI-Lösungen zur Verbesserung der Effizienz. Ein herzliches Willkommen, Stefan Prorock.
Vielen Dank, Frau Rittgasser.
Wie schön, dass Sie heute als Gast dabei sind. Bevor wir einsteigen, möchte ich Ihnen einen Satzanfang geben und Sie einladen, diesen zu vervollständigen. Was würden Sie sagen? Qualitätssicherung geht nicht ohne.
Ohne Zahlen, Daten, Fakten.
Super. Ich sagte ja zu Beginn, Sie sind Geschäftsführer bei Ihrem Unternehmen Profit Analytics GmbH. Vielleicht erzählen Sie kurz mal zu sich, wie war der Werdegang dahin, dass Sie dann Geschäftsführung übernommen haben?
Ja, sehr gerne. Also erstmal nochmal vielen Dank. Ich freue mich sehr, heute hier sein zu dürfen. Ja, Frau Rittgasser, Sie haben es schon gesagt, mein Name ist Stefan Prorock. Ich bin Ingenieur für Elektrotechnik, habe in Hamburg studiert und auch promoviert und war dann 7 Jahre lang in Bayern in der Automobilzulieferindustrie bei der ZF Friedrichshafen. An dem Standort, wo ich angestellt war, ging es um Elektronik im Automobilbereich, also Getriebe, Steuergeräte, ganz klassisch, kennt man vielleicht auch, ja, ZF, das 8HP-Getriebe. Und ich bin tatsächlich eingestiegen in der Messtechnik. Das war so mein erstes Steckenpferd, Messmittelfähigkeit, MSA, VDA, Band 5. Bin dann aber relativ schnell in diese klassische Führungsrolle reingerutscht oder habe mich auch darin entwickelt. Und war dann Teamleiter für Qualitätssicherung und Produktion. Das heißt, ich habe in dem Zuge relativ viel gearbeitet mit Six Sigma, statistischer Prozesskontrolle, und habe dort wirklich auch so ein bisschen mein Herz für das Thema Statistik entdeckt. Ja, ich habe in dem Zeitraum auch ein Buch geschrieben über Statistik in der Qualitätssicherung. Also so sehr hat mich das Thema interessiert und habe dann auch so die ersten Berührungspunkte mit künstlicher Intelligenz tatsächlich gehabt. Wir haben damals die ersten KI-Anwendungsfälle umgesetzt, vorausschauende Wartung, vorausschauendes Testing, Predictive Maintenance, das waren da so die Schlagworte. Man muss aber sagen, damals war das Thema KI immer noch so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Die meisten Leute waren relativ vorsichtig, haben gesagt, ist das was für uns? Und inzwischen muss man sagen, ist das Thema ja komplett im Mainstream angekommen.
Wie meinen Sie, das ist im Mainstream angekommen? Was verstehen Sie darunter?
Inzwischen gibt es kaum Firmen, die sich nicht mit künstlicher Intelligenz in irgendeiner Art und Weise beschäftigen. Unsere Firma ist hauptsächlich im Bereich Industrie tätig. Und da muss man sagen, das ist wirklich ein Thema, womit sich praktisch jeder beschäftigt. Man muss aber auch sagen, dass die Firmen natürlich an ganz unterschiedlichen Stellen sind. Manche fangen erst an, andere praktizieren das Thema schon seit 10 Jahren. Und da muss man eben sagen, naja gut, jetzt ist so ein bisschen der Hype da, aber es ist wichtig, dann wirklich einen Schritt nach dem nächsten zu machen.
Und woran erkennen Sie das denn vielleicht, ob jemand jetzt schon sich intensiver mit KI befasst oder noch nicht so intensiv?
Es ist eigentlich relativ einfach zu erkennen. Wenn wir jetzt zum Beispiel als Berater in die Firmen gehen, ist eine der ersten Sachen, die wir machen, wir schauen uns die Datenbasis an. Das ist auch einer der großen Vorteile, wenn wir über KI in der Qualitätssicherung sprechen. Denn dort haben wir üblicherweise eine sehr gute Datenbasis. Und dadurch, dass die Mitarbeiter auch darin gewöhnt sind, mit ihren Zahlenwerken zu arbeiten, haben wir dort meistens einen relativ guten Stand und einen Aufsatzpunkt, wo wir anfangen können zu arbeiten. Aber man merkt trotzdem an dem Zuge, wie die Daten aufgebaut sind, wie lange Firmen denn damit schon arbeiten. Denn wenn die Daten eine schlechte Grundlage haben, dann kommt man auch mit KI nicht besonders weit. Das heißt, das ist dann im Prinzip so eine Art natürlicher Bremsklotz, der dort wirkt. Und daran kann man das immer sehr gut erkennen.
Also ich merke, wir haben nicht zu viel versprochen, Sie als Spezialisten dabei zu haben. Und wie Sie auch gesagt haben, Zahlen, Daten, das ist Ihr Ding. Damit kennen Sie sich schon lange aus und das ist auch etwas, was Sie jetzt weiterhin beobachten. Ich habe jetzt verstanden, gerade diese Datengrundlage ist ja sehr wichtig für die nutzbringende Anwendung von KI. Vielleicht können Sie auch noch mal ein bisschen konkretisieren, was meinen Sie mit KI im Bereich Qualitätssicherung? Denn das Wort wird ja sehr vielfältig im Außen benutzt.
Ja, vielen Dank für die Frage. Das ist tatsächlich ein wichtiger Punkt, den ich auch gerne heute mit rüberbringen wollte. Wenn wir über KI sprechen, es gibt eben momentan eine absolut verzerrte Wahrnehmung in den Medien. Wenn die Leute über KI sprechen, denken sie meistens an ChatGPT. Das ist aber maximal die halbe Wahrheit. Tatsächlich ist es so, dass gerade der Bereich Qualitätssicherung schon relativ lange mit dem Thema KI in Kontakt ist. Denken Sie an automatische Kameraprüfungen. Hier wird KI schon, ich will fast sagen, seit Jahrzehnten eingesetzt. Auch da ist es aber so, dass praktisch diese Methoden jetzt immer mehr in die Breite kommen. Das heißt, mehr Menschen arbeiten mit diesen Methoden, mehr kommen damit in Kontakt und es wird sich intensiver mit den Daten auseinandergesetzt. Das ist die eine Hälfte der KI. Und die andere Hälfte ist natürlich das, worüber alle sprechen, ChatGPT und Co. Ja, und die generative KI und was kann die für unser Unternehmen tun? Also man muss immer beide Dinge mitdenken.
Und haben Sie da auch noch ein Beispiel vielleicht aus der Praxis?
Ja, für ChatGPT tatsächlich, wir haben ja mit den Kollegen bei Ihnen im Haus ein Training, wo wir auch solche praktischen Anwendungsbeispiele durchgehen. Und da geht es tatsächlich um typische Aufgaben, die man in der Qualitätssicherung immer wieder hat, zum Beispiel FMEA, Fehleranalyse. Ja, also wir haben einen bestimmten Fertigungsprozess und wollen uns überlegen, was kann schieflaufen, was sind Maßnahmen, die wir durchführen können, um den Fehler zu vermeiden oder zumindest zu erkennen. Und hier kann uns ChatGPT zum Beispiel oder Copilot, je nachdem, kann uns hier unterstützen und Anregungen geben. Das soll allerdings nicht heißen, dass wir dadurch das Gehirn ausschalten können. Ja, das ist eine ganz, ganz wichtige Sache, die Leute dann häufig vergessen und sagen, naja gut, ich kann die FMEA ja komplett durch ChatGPT machen lassen, aber die Bewertung, wie riskant etwas ist und wie wahrscheinlich es ist, dass ein Fehler eintritt, dazu muss man Prozessexperte sein. Und das heißt eben, dass der Chatbot das nicht ohne weiteres machen kann. Er kann vielleicht einen typischen Anwendungsfall vorhersagen, aber nicht das, was bei mir in einem eigenen Unternehmen passiert.
Und was würden Sie denn jetzt Unternehmen vielleicht raten, die noch nicht so weit sind mit dem Einsatz von KI bei sich? Womit können Sie starten? Und was brauchen Sie auch dafür? Gibt es spezielle Rollen im Unternehmen, die benötigt werden oder spezielle Kompetenzen?
Ja, also wenn es um das Thema Starten geht, dann muss man wirklich sich ein kleines bisschen von diesem ganzen Hype lösen. Das ist auch etwas, was wir in Unternehmen immer wieder feststellen, so ein bisschen dieses ganz oder gar nicht. Ja? Entweder man sagt, okay, wir machen gar nichts und wir lassen das erstmal auf uns zukommen oder wir sagen, wir sind vielleicht schon viel zu spät dran, wir müssen jetzt voll reingehen. Beides ist nicht gut, ja, weil man entweder untersteuert oder übersteuert. KI ist ein Werkzeug und das heißt, um dieses Werkzeug effektiv einsetzen zu können, braucht man ein bisschen Übung, braucht man qualifizierte Mitarbeiter. Das ist die Grundvoraussetzung dafür, dass das funktioniert. Und das machen wir so wie überall in der Qualitätssicherung. Ja, wir fangen an, die Mitarbeiter zu qualifizieren und zu sagen, okay, wir brauchen eine bestimmte Grundqualifikation, um überhaupt erstmal lauffähig zu werden. Und dann kann man in die Tiefe gehen und nicht umgekehrt. Ja, also wir raten Firmen immer, klein anzufangen und dann sich Stück für Stück weiterzuentwickeln, anstatt jetzt gleich mit dem Riesenprojekt zu starten. Und das ist tatsächlich auch das, was man jetzt tun sollte. Es gibt inzwischen wirklich so tolle Werkzeuge, einfache Möglichkeiten, wo man auch überhaupt nicht programmieren muss. Ja, das war vor 10 Jahren noch komplett anders. Da musste man programmieren. Heute muss man nicht mehr programmieren. Und alles das, was wir an Analysen machen im Bereich Machine Learning und KI, können wir inzwischen grafisch machen. Und das heißt, es wird zugänglich für alle Mitarbeiter. Als Führungskraft muss ich nur sicherstellen, dass die Datenbasis da ist und dass die Mitarbeiter Zugriff auf diese Lösungen haben. Und wenn sich dann rausstellt, aha, hier ist noch so ein bisschen ein Defizit da oder wir wissen nicht so richtig, wie wir starten können, genau deswegen haben wir mit der DGQ zusammen ja auch entsprechende Qualifikationsprogramme aufgesetzt, wie zum Beispiel KI im Qualitätsmanagement, wo wir wirklich hands-on vorgehen und zeigen, das und das und das ist möglich. Ja, und da muss man einfach anfangen mit kleinen Dingen, mit einfachen Anwendungsfällen und schauen, was für einen funktioniert. Also wirklich weg vom Hype, radikal gucken, was funktioniert für mich und das tue ich. Ja, und morgen tue ich vielleicht was anderes. Das ist der Schlüssel zum Erfolg.
Ja, also Sie sagten, Programmieren muss man jetzt gar nicht mehr können, wohl aber interpretieren, so habe ich Sie verstanden. Also damit umgehen, was man mit Hilfe von dem Werkzeug KI dann auch hinterher rausbekommt. Das ist wahrscheinlich eine entscheidende Kompetenz an der Stelle.
Absolut. Und wenn Sie das Thema Interpretieren schon anschneiden, dann möchte ich hier nochmal den Bogen nehmen zum Thema ChatGPT. Denn viele Mitarbeiter fragen sich, wenn ChatGPT sowieso fast alles kann, was ich hier mache, ja, also Daten übersetzen, Grafiken produzieren, Zusammenfassungen schreiben, all das geht ja mit ChatGPT schon. Wo bleibe ich denn da an dieser Stelle? Und das passt zu dem, was wir mit der FMEH eben auch schon diskutiert haben. Ich brauche an bestimmten Stellen eben Prozessexperten, die bestimmte Dinge bewerten können. Sagen, ist das plausibel? Was machen wir jetzt mit dieser Information? Wie sieht die Maßnahme aus? Was können wir tun? Das sind die Dinge, die ChatGPT definitiv im Moment nicht kann. Und man sollte auch nicht versuchen, das in die Richtung zu bringen, sondern wirklich sagen, uns als Qualitäter, was geht uns das an? Wir wollen ja, dass gute Entscheidungen getroffen werden. Wir wollen unsere Kunden schützen, wir wollen unser Unternehmen schützen. Und dazu müssen wir Entscheidungen treffen. Die sind manchmal auch schwierig. Ja, und das ist nichts, was wir an den Chatbot auslagern können. Also beim Chatbot geht es im Wesentlichen darum, vorzubereiten, Daten aufzubereiten. Aber die Entscheidung und die Verantwortung für die Entscheidung, die bleibt beim Mitarbeiter. Und das ist natürlich etwas, was auch relativ anspruchsvoll sein kann.
Absolut. Sie haben die Prozessexpertinnen und Expertinnen genannt, die wir an der Stelle brauchen. Und Sie haben an einer anderen Stelle von brauchbaren Daten gesprochen. Mhm. Und da möchte ich auch nochmal hinhören. Wen brauchen wir, um eine gute Datengrundlage zu haben? Sind da auch DatenspezialistInnen nötig oder wer kann das sein?
Nein, also in aller Regel, um anzufangen, brauchen Sie keine Datenspezialisten. Es gibt einige einfache Regeln, die Sie befolgen sollten. Und dann haben Sie in der Regel auch schon eine relativ gute Datengrundlage. Ich gebe Ihnen mal ein ganz praktisches Beispiel, wo man schön sehen kann, wie es nicht sein sollte. Stellen Sie sich vor, Sie haben eine Fehlersammelkarte in der Produktion. Ja? Der Mitarbeiter, der Qualitäter auf der ersten Schicht geht hin, begutachtet Teile, Kunststoffteil, Blase im Kunststoff. Schreibt in die Fehlersammelkarte rein, ein Teil Blase mit Kunststoff. Dann startet die nächste Schicht. Der zweite Kollege kommt, schaut sich die Teile an, sieht, aha, das Kunststoffteil sieht irgendwie anders aus, Einfallteil beim Kunststoff, ja, Einfallstelle. Schreibt er in die Regelkarte rein oder in die Fehlersammelkarte. Dann kommt die dritte Schicht. Und die dritte Schicht, da schreibt der Kollege nur rein, Teil ist beschädigt. Dreimal das gleiche Fehlerbild, aber die Teile sind nach einer Woche weg. Das heißt, wenn ich das danach auswerten möchte, dann habe ich keine Chance mehr zu unterscheiden, ob es ein Fehlerbild ist oder drei verschiedene. Und das bedeutet, so Freitexte zu machen. Das ist eine der Sachen, die man auf jeden Fall vermeiden sollte. Man kann das aber ganz einfach reparieren, ja, indem man zum Beispiel sagt, ich mache keine Freitexteingabe, sondern ich mache Auswahlmenü. Ein ganz einfaches Dropdown-Menü, wo der Mitarbeiter auswählt, was ist es denn wahrscheinlich? Und wenn es wirklich nicht reinpasst, dann ist es Sonstige. Und das hat den Riesenvorteil, dass wir dann eben keine Texte mehr als Daten haben, sondern Kategorien. Und Kategorien kann ich wieder hervorragend auswerten. Und das sind manchmal so Kleinigkeiten, wo man vielleicht im ersten Moment gar nicht so richtig dran denkt. Es funktioniert ja. Ja, ich kann ja die Fehler mir anschauen. Aber die Bearbeitung im Nachhinein, um daraus einen Mehrwert zu ziehen und Informationen und Maßnahmen abzuleiten, der wird unglaublich groß, wenn man die Daten nicht richtig erfasst. So, und das heißt, wir sollten praktisch, das ist Führungsaufgabe aus meiner Sicht, ja, von Anfang an darauf achten, dass die Daten richtig erfasst werden und zwar so, dass sie idealerweise maschinenlesbar sind. Word ist komplett unstrukturiert. Excel ist etwas besser. Wenn ich mir ein bisschen Mühe gebe mit Auswahlfeldern und Checkboxen oder sowas, dann wird es noch besser. Noch besser ist die Datenbank. Kann ich immer mit Datenbanken arbeiten, aber bei der Datenbank bin ich gezwungen, mir vorher Gedanken zu machen, wie die Daten aussehen müssen. Und damit wird die Auswertung später viel, viel einfacher. Das ist der Schlüssel zum Erfolg. Deswegen hatte ich eingangs auch gesagt, Zahlen, Daten, Fakten. Es geht wirklich darum, die Zahlen, Daten, Fakten so parat zu haben, dass man damit auch was anfangen kann. Und da ist eben Digitalisierung nicht gleich Digitalisierung. Eine eingescannte Papierseite hat nicht die gleiche Datenqualität wie ein Eintrag in einer Datenbank.
Und vielleicht machen wir dann Zahlen, Daten, lesbare Daten daraus. Denn genau darum geht es Ihnen, zu sagen, man muss natürlich damit was anfangen können. Und ich finde es auch spannend, wie Sie dieses Thema nochmal jetzt hervorheben. Denn ich glaube, die Diskussion gab es auch schon in den vergangenen Jahren, Jahrzehnten immer wieder. Über KI kommt man natürlich noch mal stärker ran, zu sagen, wenn ich das natürlich abgebe an eine Maschine, die etwas damit machen soll, dann ist das etwas Brauchbares. Das ist aber auch so, wenn ich das woanders auslese oder mit jemandem spreche. Ihr Beispiel war so anschaulich. Selbst wenn wir uns nur zu zweit darüber unterhalten würden, über den Fehler, ist es ja auch wichtig zu wissen, reden wir denn von dem Gleichen?
Ja, genau. Und der Punkt ist einfach der, ja, natürlich können Sie papiergeschriebene Seiten einscannen und ablegen. Und natürlich ist das digital. Und inzwischen muss man sogar sagen, Sie können sogar mit ChatGPT das drüberlaufen lassen und das wieder auslesen. Das Problem an der Sache ist, dass das fehleranfällig ist. Und wenn Sie die Daten von vornherein maschinenlesbar erfassen, das Beste, was Sie machen können, ist, Sie lassen gar keinen Menschen ran und lassen das automatisch erfassen. Ja, das geht nicht immer, aber in hochautomatisierten Prozessen ist das so. Da fasst kein Mensch mehr die Daten an. Und der große Vorteil dabei ist, die sind immer gleich. Da gibt es keinen, sage ich mal, keinen Bedienereinfluss in dem Sinne. Und dann hat man eben als Datenanalyst, und letzten Endes werden wir als Qualitäter immer mehr Datenanalysten, hat man dann wirklich deutlich einfaches Spiel. Ja? Dann ist man sehr viel schneller am Ziel. Ansonsten muss man wirklich alles nachkontrollieren und das ist ungünstig. Da haben wir wieder Verschwendung drin.
Kennen Sie auch Unternehmen, die aus dem Grund sich davon noch distanzieren und sagen, wenn ich jetzt KI einsetze, gerade auch in der Analyse mit Daten, dann verliere ich da so ein bisschen die Kontrolle, dann habe ich quasi diese Blackbox ist mir zu groß. Gibt es das?
Gibt es sicherlich. Es gibt teilweise auch Unternehmen, wo man sagt, ja, da gibt es rechtliche Anforderungen über Rückführbarkeit, wo bestimmte Informationen einfach da sein müssen. Und ich bin auch ein großer Freund davon zu sagen, ja, wenn wir KI einsetzen, dann müssen wir diese Blackbox ein kleines bisschen aufbrechen. Einige Unternehmen experimentieren damit, die sagen, okay, wir machen Chatbots, die autonom Aufgaben erledigen. Also einen Kundensupport zum Beispiel oder sowas. Und die Herausforderung dabei ist immer, dass wirklich dieser Chatbot in dem Moment, wo er autonom unterwegs ist, die Frage entsteht, wie kann ich den denn vernünftig absichern, den Chatbot, ja, wenn der jetzt autonom irgendwelche Kundengespräche führt. Und das heißt, wir müssen, und da bin ich ganz QSler, sagen, wie jedes andere Hilfsmittel, Prüfmittel, Produktionsmittel im Unternehmen auch, müssen wir das natürlich absichern, idealerweise statistisch. Und die Methoden, die dort zum Einsatz kommen bei Chatbots, sind eben ein bisschen aufwendiger. Für klassische zahlengetriebene Anwendungsfälle funktioniert das tatsächlich ziemlich gut. Da können wir auch mit den klassischen Methoden, also Messmittelfähigkeit zum Beispiel, relativ weit. Aber bei anderen Stellen ist es halt ein bisschen aufwendiger und deswegen bin ich auch nicht der Meinung, dass wir als Qualitäter hier arbeitslos werden. Also in dem Moment, wo die Chatbots Einzug halten in die Unternehmen und anfangen, Dinge selbstständig zu machen, spätestens dann muss es irgendjemanden geben, der sich überlegt, wie können wir das Ganze denn mal absichern. Ja, und da sind wir ganz klassisch bei der QS. Das ist ein neues Aufgabenfeld, würde ich sagen. Ja, aber eins, das definitiv kommen wird. Und Unternehmen, also Sie haben eingangs gefragt, ja, gibt es Unternehmen, die davon ein bisschen Abstand nehmen? Es ist ein bisschen Unsicherheit da, wenn es um rechtliche Anforderungen geht, definitiv. Also in hochregulierten Bereichen, da ist man eher ein bisschen vorsichtiger. Lässt sich vielleicht auch mal beraten, aber in anderen Bereichen muss man sagen, naja gut, wenn Mehrwert da ist, dann wird es auch gemacht und es ist auch, sage ich mal, jetzt nicht so dramatisch. Ne? Also viele Unternehmen sagen, oh, wir fangen gar nicht erst an, jetzt gibt es ja die KI-Verordnung, aber davon würde ich abraten. Ja, die meisten Sachen, die man in der Qualitätssicherung macht, sind absolut unkritisch und da kann man bedenkenlos anfangen.
Und weil Sie gerade von Mehrwert sprechen, vielleicht können Sie es nochmal auf den Punkt bringen. Was sind die Vorteile, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich halte Abstand davon als Unternehmen? Was haben Sie für ein Szenario, wo wir in 3, 4 Jahren dann stehen oder was wir ja vielleicht als Möglichkeit verpassen?
Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel, was ich tatsächlich neulich auf einer Konferenz gehört habe. Da ging es um Luftfahrt. Und das Beispiel war so, wenn Sie im Flugzeug sitzen und Sie haben vielleicht mal eine harte Landung erlebt, ja, dann sind Sie froh, dass Sie wieder unten sind und ansonsten machen Sie sich keine Gedanken drüber. Aber die Fluggesellschaft muss natürlich sicherstellen, dass das Flugzeug immer noch in Ordnung ist. So, und früher hat man das so gemacht, man hat die Daten ausgelesen, hat die zum Hersteller geschickt und dann haben die erstmal analysiert. Und das hat mehrere Tage, manchmal sogar Wochen gedauert, bis die Hersteller dann gesagt haben, diese 3 Schrauben bitte mal überprüfen und zu gucken, ob die Nieten noch in Ordnung sind oder ähnliches. Inzwischen nutzt man dafür Machine Learning Modelle, also im Prinzip KI-Modelle, die dieses Flugzeug komplett nachbilden. Und dann kann man im Prinzip diese Landung simulieren und genau sehen, an den und den Stellen, da ist Stress aufgetreten. Und das bedeutet, man kann innerhalb von, also die eigentliche Analyse dauert nur noch Minuten, jetzt nicht mehr Tage. Ja, und man kann sofort sagen, okay, von Hamburg nach Rio zum Beispiel, hier bitte diese drei Nieten mal überprüfen und dann kann das Ding heute Abend auch wieder starten. Und das ist der Mehrwert, den man hat. Man kommt einfach über diese Methoden viel, viel schneller zum Ergebnis. Bestimmte Analysen, die vorher Wochen gedauert haben, dauern jetzt Tage oder vielleicht sogar nur noch Stunden. Und das ist der Mehrwert von dem ganzen Thema. Das heißt, wir sind auch der Meinung, dass KI viele von diesen Ineffizienzen, die in den Unternehmen einfach vorhanden sind, wo man sagt, oh, wir sind da nicht so sauber mit der Datenerfassung. Und dann hat man vielleicht ein Unternehmen, wo das viel besser läuft. In dem Moment, wo ich KI nutzen kann, um diesen Hebel eben nutzbar zu machen, ja, und zu sagen, jetzt habe ich die Prozessverbesserung. Und zwar nicht innerhalb von 2 Wochen, sondern innerhalb von 2 Stunden. In dem Moment wird das sichtbar. Und das ist das Entscheidende hier an der Stelle. Also wir sind davon überzeugt, dass KI eben gute Unternehmen besser machen wird und die schlechten, in Anführungsstrichen, die werden irgendwo stagnieren. Und die Schere zwischen sehr guten Unternehmen, die das eben im Griff haben, und Unternehmen, die das noch nicht so im Griff haben, die wird tendenziell größer werden. Das ist unsere Prognose.
Ja. Mehrwert haben Sie aufgezeigt. Sie haben von Ermutigung gesprochen, auch was, sag ich mal, die eigene Person angeht, aber auch die gesamte Belegschaft. Und da wir leider schon zum Ende unseres Podcasts kommen, unserer heutigen Folge, vielleicht noch die Frage an Sie. Ja, sehr kurzweilig. Ich könnte noch viel länger mit Ihnen über die verschiedenen Beispiele sprechen. Das machen wir dann mal an anderer Stelle in der Community. Was wäre denn Ihr Wunsch auch für die Entwicklungen in den nächsten, sage ich mal, 2, 3 Jahren? Es geht ja wahrscheinlich sehr rasant. Wo blicken Sie dahin?
Ja, also wenn es um meinen Wunsch geht, die Mission von unserer Firma ist wirklich, diese Methoden in die Unternehmen zu bringen. Nicht zu sagen, okay, können wir hier effizienter werden? Am Ende vom Tag sind wir auch in einem internationalen Wettbewerb. Das heißt, wenn wir hier gut unterwegs sind, dann gelingt uns das auch, hier in Deutschland die Arbeitsplätze zu halten. Und insofern wünsche ich mir einfach von den Zuhörerinnen und Zuhörern auch hier mit Mut voranzugehen und zu sagen, okay, wir probieren es einfach mal aus. Es ist nichts dagegen zu sagen, wenn es nicht funktioniert, dann lassen wir es. Aber ich kann nur jeden ermutigen, das einfach mal anzupacken. Es ist nicht so schwer, wie es aussieht. Und manchmal wundert man sich, wie viel mit wenig Einsatz dann tatsächlich geht. Ich denke, wir sind, das ist so ein bisschen so eine deutsche Geschichte, wir sind immer so ein bisschen übervorsichtig und was ist mit Compliance und was passiert, wenn wir das alles machen. Aber am Ende vom Tag müssen wir uns einfach der Realität stellen und sagen, diese Technologie wird viele Prozesse im Unternehmen grundlegend ändern. Und wir können das entweder offensiv angehen und sagen, was können wir als QS machen, um das besser zu machen? Oder wir können es auf uns zukommen lassen, ja, dann überrollt es uns irgendwo. Das wäre nicht meine Empfehlung. Ja, also wirklich mutig das Thema angehen, ausprobieren, klein starten, groß denken und dann wird daraus auch ein Schuh. Und das Gleiche gilt natürlich auch für die Führungskräfte, ne? Diese Dinge zu unterstützen, die Mitarbeiter zu ermutigen und ihnen auch die Werkzeuge an die Hand zu geben und zu sagen, schau her, das und das und das können wir alles machen, weil nur miteinander können wir diese Einsparpotenziale heben. Aber das ist doch was, was uns als Qualitätssicherern auch bekannt ist. Ja, also kontinuierliche Verbesserung und Kaizen machen wir auch nicht erst seit gestern und insofern ist das einfach ein neues Werkzeug in unserem Werkzeugkoffer und damit müssen wir lernen umzugehen und dann werden da ganz tolle Dinge draus.
Genau. Und den ersten Schritt für Ihren Wunsch haben Sie gemacht. Sie haben heute ganz vielen da draußen, denke ich, Mut zugesprochen. Auch ein bisschen anschaulich erklärt, wie kann das vonstatten gehen, womit kann ich vielleicht leicht beginnen. Das kann auch mal auf einfacher Excel-Basis sein und mit Datengrundlage zu tun haben, bis hin zu Spezialisierung. Und ich bin tatsächlich sehr gespannt, wie die Diskussion weitergeführt wird, denn das ist ja ein hochaktuelles Thema und auch die Entwicklungen sind da sehr rasant. In unserer Community werden wir das sicherlich weiter diskutieren, auch mit Ihnen. Für heute aber sagen wir beide Tschüss. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen, Herr Prorak, dass Sie diese vielfältigen Erfahrungen mit uns heute hier geteilt haben. Und ich hoffe, es hat Ihnen, liebe Zuhörenden, auch gefallen. Vielen Dank fürs Einschalten und Zuhören. Und wie immer freuen wir uns, wenn Sie Ihre Gedanken, Anregungen oder Kritik zu dieser Folge mit uns teilen. Treten Sie dazu gerne mit uns in Kontakt auf den DGQ Social Media Kanälen oder auf unserer Netzwerkplattform DGQ+. Bis zum nächsten Mal und machen Sie es cool.
Vielen Dank und weiterhin viel Erfolg. Alles Gute.